willkommen zur 78. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 8. März 2022 auf und heute war eine Apple Keynote.
Genau, das ist das Thema des Tages. Wir werden allerdings dennoch mit dem Feedback und Rückblick beginnen, weil wir einfach mal sagen wollen, wo man denn hier, wir nehmen hier aus Pfaffenhofen auf, spenden kann, um den Menschen im Ukraine-Krieg zu helfen. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was wir als Tech-Podcast tun können. Von Politik haben wir keine Ahnung, beziehungsweise hat es hier keinen Platz. Helfen kann man aber immer. Deswegen zwei Adressen, die wir loswerden wollen. Einmal die Ukraine-Hilfe von der Kleiderkammer Pfaffenhofen. Da kann man an einer zentralen Stelle Sach- und Geldspenden abgeben. pfaffenhofen.de/Pfaffenhofen findet ihr die Informationen. Und es gibt noch eine private Hilfsaktion von der Zahnärztin Dr. Brix, die aus der Ukraine kommt. PAF4UA, also PAF4UA wie Ukraine.drbrix.de. Die Links sind beide in den Shownotes. Da könnt ihr unterstützen. Ich werde morgen auch mal von unserem CVDM gespendete Corona-Tests 100 Stück und ein bisschen Desinfektionsmittel abliefern. Was man übrig hat, was sinnvoll ist, was man entbehren kann, ruhig einsetzen, damit es Menschen besser geht in dieser Situation.
Genau.
Dann hatten wir tatsächlich letztes Mal eine Folgennamen doppelt. Wir hatten nämlich...
Ach so, ja, das ist ein bisschen peinlich. Wir haben tatsächlich doch schon eine Folge über Quarkus gemacht.
Genau, und wir hatten auch uns damals schon gefragt in dieser Folge, ob wir denn nicht schon eine Folge über Quarkus gemacht haben.
Also ein komplettes Déjà-vu.
Richtig. Macht aber nichts, weil Quarkus ist einfach ein gutes Framework. Deswegen, das könnte so ein Running Gag sein, einfach immer.
Und das Geilste ist auch, danach haben wir gefragt, ja, wie nennen wir jetzt die Folge voll der Quark, ja, passt. Und wir haben halt genau eine Folge gehabt, die genau so heißt. Wir haben uns damals auch gefragt, wie nennen wir die Folge, und haben sie genau gleich genannt. Ja, das war schon sehr gut.
Ich frage mich immer, ich höre manchmal Podcasts und dann sagen die Leute, hey, hatten wir das schon mal? Und ich erinnere mich dann aber als Hörer, ja, das hattet ihr schon mal, und das war irgendwie so.
Ja, das denke ich mir auch immer bei Let's Plays und so, wo ich dann immer gucke, das hattet ihr doch schon in Folge 143, da habt ihr doch das und das schon gemacht, als ob ihr euch daran nicht dran erinnert, ihr habt es doch selber gespielt, und jetzt ist mir selber auch einfach passiert, das ist echt krass.
Ja, also kein Sorry, Quarkus ist einfach gut genug.
Genau.
Und wir werden nicht die letzte Folge über Quarkus gedreht haben, weil es einfach ein cooles Framework ist.
Apropos gedreht, Runde gedreht, Folge gedreht, weit hergeholt.
Weit hergeholt.
Und du hast den Tesla auch weit hergeholt?
Ja. Ich habe ein neues Auto abgeholt.
Verstehst du, weit hergeholt?
Ja, ich weiß, am Ende der Welt, tatsächlich irgendwie so zwischen...
In Großbritannien?
Zwischen irgendwo München und was ist da hinten? Mühldorf, noch hinter Mühldorf. Also es war irgendwie so in der freien Pampa. Und ich sag dir, ein Tesla abholen ist das most underwhelming Event ever.
Selbst so ein, also more underwhelming als einen Toilettengang?
Ich kenne jetzt deine Toilettengänge nicht, aber ich weiß nicht, hast du so billige Beachflags von Flyer Alarm?
Oh, ei, nee.
Weißt du, so wie so dieser Döner um die Ecke? So Tesla-Logo, dass man den Eingang findet. So quietschende Schiebetüren, Leute, die dann im Gang stehen und dann warten und irgendwie. Also ich habe zwei Menschen dort getroffen, die uns gemanagt haben. Das eine war ein Mensch am Empfang, der in so einem improvisierten Box-Office war und Personalien überprüft hat und so. Und gefühlt eine studentische Mitarbeiterin, die dann die Keykarten übergeben hat.
Ja, nice.
Und die waren dann in so einer Lagerhalle einfach aufgestellt, die Teslas, und dann hat man die halt da weggefahren.
Okay, Also nicht so nice, nicht so mit Feuerwerk und.
Nee, also wenn ich das jetzt tatsächlich vergleiche, was Audi und auch Volkswagen und BMW mit BMW Welt und dieser Autostadt in Wolfsburg und diesem Audi Forum sowohl in Ingolstadt als auch in Neckarsulm sich den Spaß kosten lassen mit Essen und VIP.
Vielleicht warst du auch einfach in der falschen Tesla-Stelle.
Nee, es ist ja nicht der erste Tesla, den die Exzentra hat und so dem Hörensagen nach ist das eher Standard. Ich muss aber ehrlich auch sagen, es hatte auch sein Gutes, also es war einfach zweckmäßig, weißt du, es war nicht aufgedreht,
dein Auto.
Man hat das Auto, es ist kein mega krasses VIP-Happening, sondern es ist einfach zweckmäßig eine Übergabe von diesem Fahrzeug. Es wurde darauf geachtet, dass alles passt, dass der richtige Mensch das richtige Fahrzeug bekommt und mehr dann halt auch nicht. Ja.
Ja.
Ansonsten habe ich, glaube ich, noch nicht genug Erfahrung, um darüber berichten zu können, weil ich noch nicht so viel gefahren bin damit.
Aber ich saß vorhin drin, ich finde es ganz schick.
Wie ist denn dein Ersteindruck so von?
Sehr schick, also auch die Farbauswahl ist sehr schick, finde ich, also schwarz mit weißen Sitzen und ist ja ein Model 3, oder?
Genau, ist ein Model 3.
Hat so, man kann durchs Dach gucken.
Genau, hat einfach so ein Glasdach.
Und sonst?
Panoramadach.
Ja, alles cool eigentlich, halt typischer Tesla.
Ja.
Ich saß ja auch schon in einem drin.
Genau, also ich würde vielleicht nochmal irgendwie ein Follow-up machen, wenn ich mal so ein bisschen geladen habe und so die Lade-Experience mal mehr als einmal hinter mir habe. Aber mehr zu berichten gibt es jetzt an dieser Stelle, glaube ich, noch nicht.
Aber an anderer Stelle gibt es viel zu berichten, nämlich bei den News.
Wir haben News und zwar...
Haben wir es predicted mal wieder?
Wir haben es predicted.
Alles, was sich um... Digitalisierung im deutschen Staat, was das betrifft, sind wir relativ akkurat, was die Predictions angeht. Und zwar verzögert sich das E-Rezept.
Genau, also man kann eigentlich nicht schief liegen, wenn man einfach bei jedem staatlichen Digitalisierungsprojekt sagt, es kommt nicht oder zu spät.
Genau, da ist man meistens eigentlich auf der richtigen Karte. Also wenn man da wetten geht, das wäre eine solide Wette.
Also dieselben Nasen, die offensichtlich auch schon die E-Mail an die Wand gefahren haben, fahren jetzt das E-Rezept an die Wand, weil die Idee ist nämlich, dass wir digitale Rezepte bekommen und das ist ein Heidendesaster. Warum ist es ein Heidendesaster? Weil es nicht funktioniert. Was funktioniert nicht? Also um mal kurz die Problematik so eines davon zu sehen, die Nadeldrucker von den Ärzten können keine QR-Codes ausdrucken.
Ja.
Und man muss jetzt QR-Codes erfinden, die auf einem Nadeldrucker gut ausgedruckt werden können. Das ist ungefähr die Lage, in der wir uns befinden. 150 Arztpraxen von über 100.000 sind schon ongeboardet und unglaubliche 1.000 E-Rezepte wurden seit Jahresanfang ausgestellt. Es kann nur besser werden, sage ich mal.
Ja, tatsächlich. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt und ob wir es noch miterleben.
Ja, also ich verstehe bis heute noch nicht, wie kann es denn sein, dass sowas klar definiert ist, wie ein Arzneimittel mit einer PZN-Nummer auf Papier übertragen wird, welche Probleme da existieren können. Stell dir jetzt nur mal vor, irgendwelche Chemotherapie-Zusammensetzungen oder irgendwelche wirklich stark wirkenden Medikamente, dass man da auf potenziell handgeschriebene Texte zurückgreift, das ist eigentlich fast schon skandalös und noch skandalöser ist es, dass es offensichtlich nicht gelingt, dieses Projekt in einem sinnvollen und guten Rahmen einzuführen. Sehr schade.
Ja, dann hat als nächste News Facebook mal wieder Sachen kopiert.
Genau, wir kommen in der bunten Kiste von wir kopieren TikTok. Es gibt Reels jetzt nicht nur in WhatsApp, nicht nur in Instagram, sondern Trommelwirbel auch in Facebook.
Ja, muss man differenziert sehen. In WhatsApp sind es keine Reels, in WhatsApp sind das Status.
Ja, aber es kommt so ein bisschen aufs selbe raus.
Ja. Nee, es sind eher Stories. Reels sind ja eher kleine Videos. Aber sie haben jetzt einfach Instagram Reels auf Facebook übertragen und Reels war eh schon eine Kopie von TikTok und es wird eh nur schlechter eigentlich. Ja, ich weiß nicht, warum sie Facebook nicht irgendwann einfach aufgeben.
Ja, oder einfach Instagram in Facebook integrieren. Weißt du, das ist, dass Leute denken, sie wären auf Facebook, aber tatsächlich ist es Instagram.
Ja, genau. Das wäre vielleicht mal ein Plan. Jetzt haben wir hier gar nicht drin, dass ja, haben wir darüber schon mal geredet, dass Facebook ja die EU, der EU gedroht hat, dass sie EU-Nutzer aussperren möchte,
wegen der DSGVO und den Rechtsprechungen.
Und dann hat die EU einfach gesagt,
macht halt.
Ja, genau. Und das könnte tatsächlich sogar vielleicht den Tod von Facebook ankündigen, wenn das wirklich so durchgesetzt werden würde. Mal gucken, was da so passiert.
Ja, also Facebook ist jetzt ja nicht besonders bekannt dafür, Datenschutz besonders ernst zu nehmen und gut durchzusetzen. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt diese spezielle Feature, diese Reels, dass die einfach wieder in der Versenkung verschwinden.
Ja, also, das wird, weiß ich nicht.
Es wird wahrscheinlich so Content-Spam geben, so Content-Farmen, die irgendwelche
Pottery-Kram. Ich weiß, was ich glaube? Das ist genauso wie Facebook Gaming, dass Facebook sagt, sie gehen an bestimmte TikTok-Creator, die sehr groß sind, die zahlen denen einen Haufen Geld, damit die auf Facebook-Reels kommen und nur da ihren Content produzieren und dann vielleicht zumindest ein paar User haben. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist halt einfach so mehr vom selben. Weißt du, auf Facebook findet ja schon irgendwie so Quatsch statt. Dann ist halt auch in den Reels Quatsch drin, weil die Leute sind eh auf Facebook und ohne jetzt dem klassischen Facebook-User zu nahe zu treten. Aber ob das jetzt ein Reel ist oder ein Video oder auf irgendeiner Timeline irgendein Videobeitrag, das checkt doch auch keiner. Hauptsache irgendwie mehr vom selben.
Ja.
Also wahrscheinlich ist es einfach nur ein weiterer Baustein, um die Online-Zeit der Leute zu maximieren und vielleicht auch ein verzweifelter Versuch, um die nach wie vor absteigende Anzahl von Usern irgendwie noch aufzuhalten.
Ja.
Schauen wir mal, was passiert. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, wie Facebook in den letzten 5 Jahren einfach sowohl an Marktkraft als auch an Relevanz verloren hat.
Ja.
Also früher muss ich jetzt schon sagen, war Facebook so der Standard, in dem man irgendwie abends mal durchgescrollt ist, überhaupt nicht mehr. Also
das
ist völlig vorbei, diese Zeit.
Ich weiß nicht, woran liegt das? Nicht mitgegangen mit der Zeit und zu schädige Business Practices, vermutlich.
Ja, also ich glaube, ein Teil ist auf jeden Fall, dass der Name Facebook sehr für einen unfreundlichen Datenschutz steht.
Ja.
Also ich glaube, das ist bei den Leuten angekommen, dass die Firma Facebook, deswegen wahrscheinlich auch die Umbenennung in Meta, dass die Firma Facebook den Datenschutz nicht sehr genau nimmt. Ich glaube aber auch, dass jede dieser sozialen Medienplattformen eine gewisse Kultur hat, also so eine gewisse Rezeptionskultur. So Instagram, shiny, jugendlich, leicht luxuriös, Lebensfreude, alles toll. Twitter, politisch, bisschen angekratzter Umgangston, TikTok, tanzen, noch jüngere Menschen. Ich glaube einfach, dass diese Facebook-Kultur mit einem älteren Publikum, mit einer starken Gruppenbildung, mit einer starken Politisierung, auch mit einer ziemlichen Nähe an Hassnachrichten, an Fake News, dass das einfach niemand mehr lesen möchte.
Ja, kann gut sein.
Dass es über diese Rezeption, also wie Facebook verwendet wird, dass einfach die Art der Inhalte, die dort stattfinden, nicht mehr relevant sind. Weil die Plattform an sich könnte ja eine gute sein, wenn die Inhalte halt Mist sind, dann geht da niemand hin.
Ja. Die nächste News macht mir ein wenig Angst, muss ich sagen, ehrlich zugeben.
Mir auch und ich finde es sehr, sehr schade. Warum finde ich es schade? Also was ist denn eigentlich die News? Die Überschrift heißt Bandcamp is joining Epic Games. Eigentlich ist es umgedreht. Epic Games hat Bandcamp gekauft. Was ist Bandcamp? Bandcamp war, oder ja, man muss es fast schon sagen, war die letzte Indie-Plattform, mit der Musiker ihre Arbeit, ihre Musik monetarisieren konnten. Also so ein bisschen der Boutique-Band Shop, der Boutique-Streaming-Shop in gewisser Weise, bei dem man noch digitale Musik kaufen konnte, sodass sie einem gehört, aber natürlich hat Streaming auch sehr gut funktioniert. Und auch tatsächlich die größte Einnahmequelle für Künstler. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man bei einem Bandcamp-Sale locker mal 60, 70 Cent pro Song bekommt und bei einem Spotify-Stream ist das ja marginal im Promille-Bereich des Cents, sind irgendwie 20 Sales auf Bandcamp von einem Album halt relativ schnell irgendwie 160 Euro, die muss man auf Spotify erstmal verdienen. Und das war eigentlich alles ziemlich Indie-getrieben und viele Boutique-Labels hatten auch mit Bandcamp oder haben mit Bandcamp ihre Plattform, mit der sie Geld verdienen und mit dem sie ihre Fanbase, ihre Zielgruppe, ihre kleine Szene, den kleinen Nukleus von Fans bedienen. Und dass das jetzt einem Major-Major-Konzern gehört, fühlt sich einfach nicht gut an. Also so der letzte Freiheitskämpfer für Indie-Artist jetzt innerhalb von Epic finde ich nicht so sinnvoll.
Ja, genau, vor allem halt Epic, ne? Also. Ja,
die sind nicht bekannt dafür, irgendwie auf den kleinen Mann Rücksicht zu nehmen.
Ja, und es ist halt ein chinesischer Konzern, ne? Also Epic gehört ja zu Tencent, glaube ich.
Tencent, ja.
Genau. Und ja, Tencent ist einer der größten Konglomerate aus China. Und naja, also, ja. China ist ja, schwieriges politisches Thema, hätte ich erstmal so behauptet. Und da ist es natürlich ein bisschen schade zu sehen, dass Bandcamp da jetzt besonders diesem Konzern jetzt angehört. Ich weiß nicht, was ich davon genau halten soll, ob ich das vielleicht ein bisschen zu kritisch sehe oder ob das, was weiß ich, für Auswirkungen hat. Vielleicht ist es auch einfach mehr Funding und da ist am Ende gar nichts, kommt am Ende gar nichts Schlimmes bei raus, aber naja.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher, wie das funktionieren kann und wird. Also letzten Endes, es gibt definitiv auf Bandcamp sehr, sehr viele politische Bands, vor allem im Bereich Punk. Wird das noch stattfinden? Wird das noch eine Rolle spielen? Wird das auch international publiziert von einem Produkt, welches jetzt zu Epic gehört? Ich weiß es nicht. Lässt man sich darauf ein? Lässt man sich auf diese Diskussion ein? Schwierig.
Ja, sehr schwierig. Aber das nächste ist auf jeden Fall nicht schwierig. Ich weiß auch nicht, was heute mit meinen
Die Überleitungen, einfach, ja. Machen wir einfach mal keine Überleitung. Kommen wir zum nächsten Thema.
Genau.
Es gibt von Steam eine Gaming-Konsole.
Genau, und zwar eine ganz bestimmte Gaming-Konsole, und zwar ein Handheld. Und zwar nennt sich das ganze Steam Deck. Und das ist jetzt gelauncht, soweit ich das mitbekommen habe.
Genau, es ist gelauncht. Das Review-Embargo ist zuerst gefallen, dann ist es gelauncht. Die ersten Vorbestellungen werden ausgeliefert. Es ist wohl monatelang vergriffen tatsächlich, beziehungsweise vorbestellt vergriffen.
Genau.
Und die ersten Reviews sind gemischt.
Ich würde es nicht so betiteln. Also das Ding ist, The Verge hat geschrieben als Headline, Steam Deck Review, it's not ready. Und haben ein YouTube-Video gemacht mit Steam Deck is a glorious mess. So, jetzt ist die Frage, was meinen die denn mit is not ready? Ich finde das sehr schwierig zu sagen, weil erstens, das ist natürlich ein Projekt, wo Steam vor allem aktiv dran entwickelt. Und Steam hat noch nie enttäuscht, was Software-Updates und Customer-Support für ihre Hardware betrifft. Also da standen sie immer dahinter, auch bei nicht erfolgreichen Produkten, das sagen sie auch in der Review. Und ich finde, man muss einfach differenziert sehen und sagen, okay, wenn ich jetzt in dieses Steam Deck reinpaye, dann paye ich quasi in einen Early Access, einen Early Adopter. So ist es auch kommuniziert worden. Also man konnte sich die quasi vorbestellen und konnte sich die erstmal reservieren. Und man hat die auch nicht gekauft übrigens, ja? Man hat die nur vorbestellt. Man hat einen ganz kleinen Betrag, ich glaube, ich habe 4 Euro gezahlt, mit dem ich mir quasi für die zweite Welle an Verkäufen einen Steam Deck quasi reserviert habe. Und dann kannst du nochmal entscheiden, ob du es kaufst oder nicht. Ich finde dieses System eigentlich mega nice.
Und wirst du es dir jetzt kaufen?
Und, ja genau, jetzt kommen wir dazu. Und zwar, ich habe mir sehr viele Videos dazu angeguckt, weil das ein Herzensthema für mich ist und ein sehr, sehr interessantes einfach. Und ich sage, ja, ich werde mir einen Steam Deck holen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich es mega geil finde, dass Steam Gaming auf Linux so krass nach vorne treibt. Also so krass wie kein anderer. Da macht niemand was, außer
und warum,
Steam.
Und warum sagt jetzt The Verge, dass es not ready ist und ein Mess?
The Verge sagt das, weil für einen Endbenutzer, der jetzt sowas wie eine Nintendo Switch kennt, ist es kein Plug-and-Play. Es ist immer noch ein Linux und es funktionieren nicht alle Spiele da drauf. Das ist aber auch eigentlich nicht die Expectation, wenn man sich ins Thema reinliest. Die Expectation ist, Steam verifiziert bestimmte Spiele, die sind relativ sicher spielbar. Und wenn die nicht spielbar sind, gibt es relativ früh Updates, damit die gefixt werden, weil das ein obvious Bug ist. Und für Spiele, die vielleicht nicht zertifiziert sind, die können funktionieren, können aber auch nicht funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, ist es vielleicht Frickelarbeit, mit der man sich aber auseinandersetzen kann, wenn man dafür offen ist. Und dafür ist es einfach absolut geil. Es ist auch gleichzeitig einen full-fledged Linux-PC. Also du kannst das als kleiner Desktop-Rechner benutzen. Du kannst auch einen externen Bildschirm anschließen und das als Rechner einfach benutzen. Und ich find's einfach geil. Ich kann einfach sagen, okay, ich habe hier mein Steam Deck, dann kann ich da drauf Games spielen, ich kann da drauf Emulatoren installieren, ich kann darauf alte Gameboy-Spiele spielen, die ich auf einer Switch nicht spielen kann. Und ich kann sogar AAA-Spiele spielen, die nicht aussehen wie komplette Rotze, weil auf der Switch, also ich weiß nicht, ob du das neue Pokémon mal gesehen hast auf der Switch, und es ist wirklich unglaublich, aber das sieht aus wie Scheiße. Als wenn jemand 2013 hingegangen wäre und irgendein Spiel, was weiß ich, auf dem PC von der PlayStation geportet hätte. So sieht es auf der Switch aus. Oder man geht dann zu Comic-Grafik, so wie in Mario Kart, und dann sieht es halt nicht ganz so scheiße aus. Aber die Switch kann einfach nicht performen in dem Aspekt. Und genau das macht das Steam Deck. Das Steam Deck kann diese Performance bringen, weil das einfach das mit drin hat. Und ich finde das mega erstaunlich. Sowas hat man zuvor noch nie gesehen und kein einzig anderes Gerät auf dem Markt existiert, so wie das Steam Deck. Und alleine dafür würde ich sagen, es ist ready, sich das zu holen und das zu erleben. Ich finde, es ist einfach geil.
Das war jetzt dein Plädoyer für
das
Steam Deck. Du hast Retro Games gesagt. Ich habe dir immer noch irgendwie so ein Raspberry Zero und so einen Game Boy Case mit Bildschirm rumliegen. Das reicht doch für Retro Games.
Ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele Retro Games und einen AAA-Titel, ich möchte jetzt, ja, okay, ich kann jetzt hier, was weiß ich, oder wenn du sagst, okay, du bist jetzt ein Retro Gamer, der vielleicht auf dem Game Boy Games gespielt hat. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, okay, ich habe auf der PlayStation 1 oder PlayStation 2 Games gespielt und das sind auch Retro-Spiele für die.
Da war ich schon fast 20, da wollte ich.
Ja, du vielleicht, aber ich war da noch nicht 20. Bin mit einer PS2 aufgewachsen. Mit einer PS2-Games kann ich nicht auf einem Raspberry Pi emulieren. Die könnte ich aber auf diesem Steam Deck emulieren. Und genau das finde ich geil. Vor allem hast du halt auch, du hast einen Browser, du könntest da Netflix drauf gucken. Du kannst sagen, ich nehme das mit in die Airplane und zock dann irgendwas auf der Airplane oder ich gucke irgendwas auf der Airplane, weißt du? Es ist halt, das ist wie ein kleiner Mini-Rechner mit Gaming-Capability und genau das finde ich so geil.
Dann bin ich gespannt, wenn die Box dann bei dir kommt und du sie reviewen kannst. Hast du schon irgendwie ein Lieferdatum oder ist es noch
offen? Nee, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, die haben nämlich das Release nochmal ein bisschen verschoben, auch für den ersten Durchlauf. Aber ich kann auch nochmal gucken tatsächlich, kurz während du die nächste News sagst.
Jetzt kommt, es ist dein Herzensthema vorbei, jetzt kommt mein Herzensthema. Die DAW meiner Wahl ist ja seit inzwischen schon 20 Jahren Cubase. Und ich glaube, ich habe dich auch ein bisschen begeistert für dieses schöne Produkt aus deutschen Landen. Cubase ist einfach eine Software, mit der man Musik macht. Und ich habe mir das damals tatsächlich gekauft und mich in Cubase eingearbeitet. Zum einen, weil es damals für Windows nichts wirklich Besseres gab. Und zum anderen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Hans Zimmer Cubase verwendet und dann gedacht habe, dann ist es auch für mich mindestens mal gut genug. Und Cubase ist jetzt in der Version 12 rausgekommen.
Und wie viel Geld musst du zahlen, um zu upgraden?
99 Euro, was komplett okay ist. Ja, also von 11 auf 12, auch von Cubase Pro 11 auf 12 kostet es 99 Euro Upgrade-Gebühr. Wenn man Cubase Pro direkt kaufen möchte, kostet es 579 Euro. Und jetzt ist natürlich spannend, was ist denn neu in Cubase 12?
Das würde mich auch interessieren.
Ja, es ist erstmal M1 Native.
Oh, nice.
Also endlich. Das heißt, es lädt schneller. Es lädt tatsächlich schneller.
Oh, geil.
Und es macht einfach die Workflows
ein bisschen. Wollen wir mal wieder einen Song machen?
Können wir tatsächlich machen.
Hätte ich Bock drauf.
Was neu ist, ist eine komplette saubere Integration von Remote MIDI, also von Controllern, von Master Keyboards, die besondere Tasten haben, die besondere Trigger haben. Die kann man sogar so grafisch jetzt einbinden und einbauen. Also man kann sich entweder aus fertigen Controller-Templates, die dann reinladen, weil man zum Beispiel eins von was gibt's da so, Native Instruments Complete habe ich hier rumstehen. Es gibt welche von Focusrite, die kann man dann entsprechend einbinden. Oder man kann sich auch seine MIDI-Controller selbst layouten. Und das Schöne an der Sache ist, dass es dann halt ein sehr gutes optisches Feedback gibt, was man denn jetzt gedrückt hat. Und der Rest, muss ich tatsächlich sagen, ist so im Bereich von ein ganz spezielles Feature nochmal spezieller gemacht.
Wow. Ist das für uns interessant?
Für dich vielleicht ein bisschen, was man jetzt kann. Also Vari Audio mit Skalenassistent, who cares? Man kann jetzt aus Samples oder aus aufgenommenen, reingeladenen Wave-Tracks die MIDI-Akkorde extrahieren.
Die MIDI-Akkorde extrahieren.
Also du würdest dir zum Beispiel auf wie heißt dieses Ding, wo man sich seine Backing-Tracks besorgt?
Splice.
Nee, nicht Splice, das andere. BeatStars.
Ach so, du meinst, wo man den Beat...
Ja, genau.
BeatStars, ja.
Genau, BeatStars. Da könntest du das jetzt reinziehen und er würde dir dann die Chord-Tracks hinschreiben. Würde dann sagen, hey, das Ding ist E-Moll und geht dann weiter in A-Moll. Und dann
cool.
Kannst du da deine Pads und vielleicht auch deine Vocals oder deine Backup-Vocals entsprechend arrangieren. Mehrstimmig machen und nimmt dir da ein bisschen Arbeit ab. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe zumindest jetzt mal Videos gesehen und ganz, ganz, ganz wichtig, dieses Plastikding ist weg.
Echt?
Ja.
Was?
Ich brauche jetzt keinen Dongle mehr.
Wie geil.
Und das ist tatsächlich sehr schön, weil es fühlt sich echt, echt, echt doof an, wenn man auf der Bühne steht und abhängig ist von diesem Plastikding, das irgendwie
Scheiße,
aussieht.
Scheiße, ich hab das Dongle vergessen.
Ja, oder man hat es dabei und man hat Angst, dass es irgendwie auseinanderfällt, weil das ist ungefähr so brüchig wie ein Cornflakes. Also das ist einfach nicht schön gewesen und das haben sie jetzt verbessert. Und finde ich schön.
Ja, was wir nicht so schön finden, ist tatsächlich Fitbit Watches. Die haben wir zwar beide nicht, aber es gibt jetzt schlechte News für alle, die eine Fitbit-Watch haben, nämlich Fitbit ruft 1,7 Millionen Ioniq Smartwatches zurück.
Das sind tatsächlich alle, also die wurden, das sind alle,
ja.
Weil der Akku überhitzt, also man kann sich da böse verbrennen.
Tatsächlich.
Wenn man es ist eigentlich keine Smartwatch, es ist eher ein Fitnessarmband, würde ich es mal nennen. Also natürlich zeigt es auch die Uhr an, aber es hat jetzt keine besonders Smartwatching-Features.
Ja, was heißt schon Smartwatch?
Ja, es sieht aus wie eine Armbanduhr und es ist halt eher für Fitness gedacht. Ja, und man kann das jetzt tatsächlich zurückgeben und kriegt dann sein Geld zurück.
Ja, das ist jetzt nicht nur, dass wenn man die nämlich behält, ist es nicht das Einzige, was man verbrennt. Sind nicht das Einzige, was man verbrennt, Kalorien. Ha, weißt du?
Auch seine Hand.
Genau, auch seinen Armgelenk.
Seine Arm, ja, sehr gut.
Den Witz habe ich geklaut von TechLinked, übrigens. Genau. Und jetzt ein Farewell.
Ja, du hattest gerade vorhin so schön über The Verge gerantet.
Genau.
The Verge wurde gegründet von einem Tech-Journalisten. Weißt du, wer es war?
Vielleicht Dieter Bohn?
Ja, genau, Dieter Bohn.
Ah, nice. Ja, das habe ich auch gar nicht aus den News rausgelesen.
Also, der Gründer von Verge schmeißt hin oder so.
Genau, hat keinen Bock mehr auf Media.
Hat keinen Bock mehr auf Media und geht zu Google.
Oh.
Und wird dort im Platforms und Ecosystems Team arbeiten und wird sich da um die Plattformen von Android und Chrome kümmern. Vermutlich eher jetzt als Product Owner und weniger als Entwickler. Finde ich spannend, weil ich eigentlich große Stücke von ihm halte. Und ich bin mal gespannt, wie es dann mit meinem Lieblings-Tech-Blog so weitergeht. Weil The Verge ist schon eine Hausnummer. Also ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, viele unserer News nehmen wir von The Verge, weil die Qualität der Berichterstattung in der Regel, also wirklich, man muss sagen, in der Regel, bis im oberen Drittel ist, sagen wir es mal so. Ja. Also
hast du also The Verge hatte mal so ein Video, wo einer der Verge-Journalisten einen PC zusammengebaut hat und er hat halt komplett verkackt, hat komplett nur Scheiße gemacht und wurde dann komplett vom Internet zerrissen und dann mussten die das Video runternehmen oder bestimmte Sachen rausschneiden und so. Ja, und er hat es auch nicht so gut hingenommen, nicht so gut damit umgegangen, der Journalist, aber ja, sonst ist The Verge eigentlich ganz, ganz solide. Ich muss sagen, manchmal gucke ich da auch nach Nachrichten.
Ja, also es ist einfach fein.
Ja.
Und eine gute Adresse, nicht ganz so Startup-lastig wie TechCrunch irgendwie mit dem latest Silicon Valley Gossip, sondern schön auch auf Produkte und auf die Interessen von einem Standard-Prosumer limitiert und eingegrenzt. Limitiert klingt negativ. Ich sag mal eingegrenzt. Das hat einen guten Scope. In diesem Sinne schauen wir, was Dieter Bohn bei Google so Schönes macht und freuen uns dann auf seine Ideen in Android und Chrome und gehen jetzt zu unserem Thema der Woche, welches das Apple-Event ist.
Ja, so ein Vorab-Fazit?
Vorab-Fazit, man sollte sich nicht stumm schalten, wenn man eine Kapitelmarke machen möchte.
Von mir ist das Vorab-Fazit interessant.
Kein Gamechanger. Ja, aber,
kein Gamechanger.
Aber fein, fangen
obwohl wir sie, mal. Obwohl sie gesagt haben, Gamechanger.
Ja, aber es ist keiner. Ja. Also fangen wir mal mit
der krassen News überhaupt. Apple TV Plus.
Apple TV Plus hat weiterhin Ted Lasso.
Krass, wer hätte es gedacht? Und Oscar-Nominierungen.
Und Oscar-Nominierungen und Baseball.
Baseball.
Ja, alles drei. Mega.
Ich habe auch schon während der Keynote gesagt, sie konnten sich weder die NBA noch Football leisten. Da haben sie gesagt, fuck, was gibt's denn jetzt noch für einen Sport, was die Amerikaner mögen?
Baseball, aber nur den Freitag. Und ich glaube, das ist sowas wie Bundesliga am Dienstag oder so. Also ich glaube auch nicht, dass am Freitag alle Spiele sind. Also,
ja, gut, ich weiß auch nicht.
Whatever, Baseball
interessiert
für uns
nicht.
Interessant.
Ja, genau.
Das iPhone gibt es jetzt in grün und in einem anderen grün.
Ja, ich fand's auch geil. Zwei neue Farben. Wir haben grün und grün. Und man kann nur ein bestimmtes Grün für ein bestimmtes Modell benutzen. Nice. Ja, aber ich fand die Grüns ganz cool, muss ich sagen.
Ja, es sah mir ein bisschen militärisch aus, muss ich sagen.
Ja, so krass fand ich es gar nicht. Ich fand es eher so ein bisschen so einen leichten, giftigen Touch tatsächlich.
Ja, es war so ein bisschen oliv, fand ich. Sieht mir ein bisschen so nach Flecktarn aus, aber egal.
Ja.
Es gibt ein neues iPad Air.
Nein, du hast voll was übrig. Es gibt iPhone SE erstmal. Fand ich ganz interessant. Das neue iPhone SE hat den A15 Bionic Chip drin, startet bei $429.
Genau, also das ist letzten Endes die Preismarke, wo man sagen kann, mit einem halbwegs okayen Vertrag kriegt
das
man
das schenke
umsonst.
Ich meiner Mutter.
Genau, das ist richtig, das ist so ein, ich glaube, das ist für jemand, der ein iPhone haben möchte, der solide Funktionen will, der vielleicht auch mit dem Home-Button besser klarkommt, als es mit dem Wischen und mit dem...
Wer vielleicht Touch-ID möchte.
Genau, wer Touch-ID will, dafür, für den ist das iPhone
Warum
SE...
Warum ist Touch-ID nicht im fucking neuen iPhone? Ich hasse es.
Für den ist das iPhone SE, denke ich, eine sehr, sehr gute Wahl.
Genau. Sonst iPad Air.
Genau, das iPad Air hat jetzt keinen A-Chip mehr, sondern einen M-Chip, nämlich den M1. Also derselbe Chip, der auch in den Macs drin ist, der wohnt jetzt auch im kleinen iPad Air. Er war ja schon seit dem letzten Release im iPad Pro.
Genau.
Und ist jetzt auch im iPad Air, sonst hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Also Kamera ist gleich, Formfaktor ist gleich.
Nein, die Kamera hat jetzt Center Stage.
Wow.
Ja, das musst du dazu sagen. Ja, das haben sie echt oft betont.
Haben sie oft betont, aber der Formfaktor ist derselbe.
Ja, es ist auf jeden Fall performanter. Finde ich ganz geil, wenn man iPad Air will. Nice Performance.
Ja, also ich glaube tatsächlich auch, ich frage mich immer, was ist denn der Anwendungsfall von einem iPad Pro? Weil man kann doch alles, was man mit einem iPad machen möchte, auch mit einem iPad Air machen. Also lesen und Filme schauen. Demnach ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl, wenn man ein größeres Device möchte, um Dinge zu tun. Ich habe ja, wie du vielleicht gemerkt hast, so am Rande, seit dieser Woche habe ich den Versuch gestartet, mein analoges Notizbuch mit dem iPad zu ersetzen.
Ja, und?
Ich muss sagen, es funktioniert besser, als ich erwartet oder befürchtet habe. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass es sich nicht gut anfühlt. Ich verwende GoodNotes und ich glaube, so die nächsten ein, zwei Folgen werde ich vielleicht nochmal ein bisschen intensiver damit berichten. Also ich könnte mir vorstellen, das dauerhaft zu machen tatsächlich.
Ja, cool.
Weil es dann doch gewisse Vorteile hat.
Keine Papierverschwendung.
Ja, das ist weniger der Vorteil. Also ja, der Hauptvorteil, den ich bisher jetzt schon gemerkt habe, ist, dass man es halt einfach sharen kann mit anderen digital. Also im Slack oder in einem Confluence-Dokument, dass wenn eine Notiz dann doch mal ein bisschen Relevanz gewinnt, dass man die dann nicht irgendwie umständlich fotografieren oder digitalisieren muss.
Ja, kommen wir zur größten News von der Apple Keynote, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, tatsächlich. Also, wobei es sind eigentlich zwei
News. Ja, es sind eigentlich zwei, die so zusammengehören.
Ein bisschen zusammengehören. Also zum ersten gab es keinen M2.
Genau, ich habe gesagt, es gibt einen M2. Markus hat gesagt, nein, es gibt keinen M2. Dann haben wir spekuliert, wenn es kein M2 ist, was wir dann relativ schnell festgestellt hatten, was ist es dann? Wir haben gedacht, vielleicht ist es ein M1 Max Pro Plus.
Was ist denn das Äußerste, was man machen kann?
Mega.
Nee, Mega ist, glaube ich, 1000. Ich glaube, das Äußerste ist
Peter.
Ultra.
Ach, Ultra.
Ultra.
Ja, ich finde es immer geil, wie die das halt benennen. Vor allem, als wir dann erfahren haben, wie das zusammengesetzt ist, fand ich es noch lustiger, wie sie es benannt haben.
Genau, die kleben einfach zwei im eins zusammen und das heißt dann Ultra Fusion und.
Anstatt dass es Max hoch 2 oder so nennen, weil das ja zwei fucking Max-Chips sind. Nee, sie nennen es Ultra und dann ist eine Ultra Fusion, obwohl das überhaupt gar nichts damit Ultra, also rein theoretisch sind es zwei Max-Chips, die einfach quasi zusammengelötet wurden mit irgendeiner fancy Technology. Und ich muss aber da auch sagen, wieder so einen Hut ab für Apple einfach, das kann auch nur Apple machen, weil mit herkömmlichen Chips geht das halt einfach nicht. Du hast dann einen Formfaktor, der halt in kein scheiß Motherboard reinpasst. Und das kannst du dann halt nicht machen.
Ja, und ich glaube auch, dass sie haben es ja dann doch nochmal deutlich betont, dass die Energy Consumption dann halt doch nicht dem entspricht, was jetzt zwei isolierte M1 brauchen würden. Und dass auch die Verbindung jetzt mehr ist, als nur, dass die irgendwie gemeinsam auf ein Shared Memory zugreifen. Also sie haben sich da schon was einfallen lassen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen die Skalierungsstrategie von Apple. Also dass man vielleicht dann gar nicht mal so sehr mehr auf die Transistoren und auf die Nanometer gehen muss, sondern dass man die Dinge einfach zusammen.
Dass sie einfach in Reihe schalten. Ja.
Das ist es, glaube ich.
Das MacBook wird irgendwann einfach länger, weil die alle Chips so hintereinander rein.
Ja, man hat dann so eine Heizleiste, die man vorne dran hat.
So eine Schlange. Man kann so einen Parcours machen aus Chips.
Und wer hätte es gedacht? Also das Ding hat jetzt 20 Cores, warum? Weil 2x10 gleich 20.
Dann viel wichtigere Statistik. Es hat 114 Milliarden Transistoren. Es Herrlich. Ist unglaublich. Ich liebe diese Statistik. Wer diesen Podcast verfolgt, weiß, ich liebe die Transistor-Statistik, weil sie so unglaublich nichtsaussagend ist. Und auch wieder in dieser Keynote unglaublich nichtsaussagende Statistiken. Ich hasse Apple dafür. Sie vergleichen immer irgendwie Äpfel mit Birnen
vergleichen. Es ist 20 Mal schneller als was anderes.
Ja, genau. Es ist 7. Weißt du, dann sagen sie immer, ja, wir sind 80% schneller als die highest discrete GPU most popular. What the fuck? Sag halt einfach, was für eine fucking GPU bei der fucking...
Ich glaube, dass es da tatsächlich in den USA so Wettbewerbsgesetze gibt, die da genau das
Genau verbieten. Das denke ich nämlich nicht, weil in ihren fucking Statistiken von dem Ding, was sie danach vorgestellt haben, haben sie nämlich das mit dem iMac verglichen und da haben sie dann den Chip genannt von der GPU.
Ja, aber
da
das
haben
ist ja ihr eigenes Produkt, also das ist, glaube ich, dann nochmal ja, ein...
Das ist doch lächerlich. Ja, ich finde das lächerlich.
Ich finde es auch lächerlich, aber letzten Endes muss man in gewisser Weise sein Produkt halt der Welt zeigen, dass es besser ist. Und wer hätte es gedacht, es gibt 128 GB Unified Memory. Warum? Weil 128 das Doppelte von 64 ist.
Genau, und weil ein M1 Max Chip genau 64 kann. Mit zwei M1 Max Chips kann es dann logischerweise doppelt so viel.
Ja, und was ich mega spannend fand, tatsächlich, sie haben dann in einem kurzen Trailer verschiedene Entwicklerinnen gezeigt, weil heute ist ja auch Weltfrauentag und
ja, nur Entwicklerinnen.
Nur Entwicklerinnen tatsächlich. Und die Entwicklerin von Ableton Automat scheint wohl Ableton Live 4K zu werden.
Ja, automatisch mal gucken. Geil, oder?
Also ich glaube tatsächlich, also wie kann man nur? Die haben tatsächlich für diesen Trailer offensichtlich diese UI von Ableton nachbearbeitet, damit die nicht so scheiße in 72 dpi hingepixelt wird, wie sie normalerweise hingepixelt wird.
Ja, oder es gibt bald ein Update.
Oder du meinst, es war eine Alpha oder eine Beta, die wir da gesehen haben?
Es könnte sein, es könnte sein.
Es könnte sein, aber ich glaub's nicht. Also.
Ich glaub's nicht. Du glaubst es nicht. Vielleicht wurde es auch mit AI enhanced, mit dem krassen Neural Engine, die
ja, genau,
da in den Chips.
Neural Engine bestimmt genau. Auch mit 100 Cores irgendwie in Neural
genau.
Engine.
Nur um es nochmal gesagt zu haben, du hast es vorher schon gesagt, aber 20 Core CPU mit 4 Performance Cores oder so, oder mit 4 Energy Dingern, keine Ahnung, 64 Core GPU, 128 Gigabyte RAM, aka Unified Memory.
Also ist RAM deshalb nicht, weil man es einfach nicht erweitern kann. Also das ist einfach reingelötet aufs Board. Und so wie man es kauft, so ist es dann.
Aber rein theoretisch ist es doch trotzdem noch Random Access Memory. Weil dafür steht ja RAM.
Ja, das ist schon
Also
richtig.
Es ist
ja,
schon Random ja. Access.
Aber
also,
die Leute stellen sich halt unter RAM meistens so einen Riegel vor, den man irgendwo einsteckt und das ist es halt nicht.
Ja, aber ich finde es trotzdem immer ganz lustig, wie dann Apple einfach...
Komm, lass uns das Arbeitsspeicher nennen.
Ja, genau, aber das ist halt RAM. Aber weißt du, dann nennen sie ihre Displays immer Liquid Retina mit Crystal-Kack-Technology. Ja, kümmere mich mal am Arsch. Naja, auf jeden Fall das Nächste, was sie vorgestellt haben. Du hast es gecallt,
ich hab's
wie es heißt.
Ich habe es gecallt, weil sie haben es... Sie haben es so oft gesagt, ja. Studio, dann war es eigentlich klar. Und zumal es schon seit gefühlt 20 Jahren Gerüchte gibt, dass zwischen dem Mac Mini und dem Mac Pro doch noch ordentlich Platz ist für einen Studiorechner. Und turns out, der Klotz ist jetzt da.
Ja, Klotz im wahrsten Sinne des Wortes.
Also man nimmt einfach so ein Mac Mini und klebt nochmal einen drauf und der Teil, den man draufklebt, besteht nur aus Lüfter.
Genau, so sah es dann am Endeffekt auch aus. Ich muss sagen, es hatte eher sowas von einem kleinen Toaster oder so einem NAS, was man sich so auf den Tisch stellt.
Es macht einen sehr monolithischen Eindruck und es wird, glaube ich, auch aus einem Aluminiumblock rausgefräst, der übrigens nicht recycelt ist, weil offensichtlich dieser Block zu groß ist, als dass man dafür recyceltes Aluminium nehmen kann.
Finde ich auch immer interessant, weil ich achte jetzt nämlich immer drauf, was in diesen Übersichtdingern drin steht, damit die uns da nicht verarschen. Und zwar steht nämlich immer, die sagen immer, wie krass recycelt die sind. Und bei dem Studio stand dann nicht dabei, dass es 100% Aluminium recycelt ist. Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich am Formfaktor abhängig, weil man aus dem recycelten Aluminium wahrscheinlich nicht so große Blöcke draus machen kann.
Genau, und dieses Ding sieht einfach aus wie ein doppelter, also ein aufeinander gestapelter Mac Mini. Es hat vorne zwei USB-C-Anschlüsse mit
Thunderbolt 4.
Es hat vorne auch noch einen SD-Kartenleser. Es hat auf der Rückseite, glaube ich, drei oder vier weitere.
Vier weitere
Thunderbolts. Dann noch zwei klassische USB.
Also USB-A.
USB-A, ein Mickey Mouse Stromeingang. Also muss man auch wissen, es hat ein internes Netzteil offensichtlich.
So wie
also
in den neuen Mac Minis auch.
Genau, also Konkurrenzprodukte, so Nook oder so, der braucht ein externes Netzteil, genau. Was natürlich ordentlich Platz spart. Das braucht er jetzt hier nicht.
Und einen LAN-Anschluss hat es auch noch.
Genau, man kann ein Netzwerk reinstecken. HDMI.
Und Audio-Jack.
Ja, natürlich. Ich glaube sogar einen mit
Pro.
Hoher Impedanz. Also man kann da jetzt bekündigen.
Wir haben Pro davor geschrieben.
Pro davor geschrieben, ja, weil man halt so ein Biodynamik reinstecken kann und trotzdem was hört.
Ja, also das erwarte ich auch von einem fucking Ding, was Studio heißt. Aber man braucht ja auch gar keine Kopfhörer mehr.
Weil, ja, jetzt aber lass uns doch erstmal über den Anwendungsfall von diesem Ding
reden. Also, okay. Wer kauft ja, aber sich, ist das nicht so ein Doppelpack?
Ist ein Doppelpack. Sollen wir erst einen Doppelpack voll machen und dann den Anwendungsfall?
Ja, lass den Doppelpack voll machen, oder?
Okay, lass den Doppelpack.
Also startet bei 2000 US-Dollar für den M1 Max-Chip. Und wenn du den Ultra willst, dann doppelt so viel, weil es sind zwei M1 Max. Klar, das fällt mir jetzt erst auf. Weil das ja zweimal M1 Max ist, ist der Preis doppelt so teuer, das heißt 4.000 Dollar.
Genau, 4.000 Dollar Starting für dieses High-End-Chip-Dings, den M1 Ultra. Der
zusammengelötete
Max. Ja, und da ist dann wahrscheinlich noch nicht das, die volle der volle Unified Storage. Memory drin, ja, und überhaupt nicht der Storage.
Ja, ja, richtig.
Also das wird wahrscheinlich ordentlich in die 5.000 bis 6.000 Euro gehen. Das ist halt schon eine Ansage.
Ja, jetzt kann man, wenn man mega, ja, wenn man zu viel Geld hat.
Wenn man jetzt ein Apple-Fanboy ist, dann kann man einfach den Monitor, der jetzt gerade vor mir steht, für den vierfachen Preis kaufen.
Genau, also wenn man da Bock drauf hat, nämlich hat Apple ein neues Studio-Display vorgestellt, 5K, bevor sie 5K gesagt haben, haben sie erstmal die Pixel aufgezählt, was natürlich niemand was sagt, aber 5K, 27 Zoll, 12 Megapixel Kamera mit Center Stage.
Center Stage, ganz wichtig, weil da ist auch noch irgendein A-irgendwas-Chip
drin. Genau, tatsächlich ist da ein A13 Bionic-Chip drin, damit der irgendwie auch Center Stage machen kann. Ebenfalls ist da 6 Speaker, ein 3 Microphone Array ist da drin mit Studio Quality Mics.
Wir werfen hier unsere Roadcasters weg und reden bloß noch in den Monitor rein.
Du kannst deine Yamahas auch wegschmeißen, genau, deine Monitore.
Genau, keine Studio Monitore mehr.
Die Speaker reichen komplett aus. Sie haben nämlich Spatial Audio mit Dolby Atmos. Wirklich unglaublich krass. Und jetzt kommt der Hammer. 1600 US-Dollar.
Halte ich fest, mit Stand. Also der Stand ist mit dabei. Das ist ein Schnäppchen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann aber auch nochmal drauflegen mit einem extra Stand, der dann auch höhenverstellbar ist. Man kann sich nicht vorstellen. Unglaublich. Das, was in jedem normalen High-End-Bildschirm dabei ist, muss man dann auch nochmal extra kaufen. Ich finde es wirklich erstaunlich. Für 1600 Dollar komplett overpriced. Der Bildschirm kann nicht wirklich mehr als andere.
Es sah auch verdächtig nach. Also ich habe ja den LG 5K Ultra Fine.
Nee.
Doch, den habe ich.
Das ist der. Der ist nicht 5K.
Nicht der, sondern in der Firma.
In der Firma?
In der Firma habe ich den LG 5K Ultra Fine.
Ah, okay.
Und der sieht verdächtig gleich aus.
Ja, aber da muss man dazu sagen.
Ja, er hat halt das schlimmste Panel aller Zeiten.
Ja, genau, er hat wirklich unglaublich. Wenn du länger auf einem Tab warst, dann switcht, dann sieht man diesen Tab noch so deutlich auf diesem Bildschirm.
Aber hey, der hat nur 2.100 Euro gekostet.
Ja, wow. Ja, aber ich glaube, mittlerweile kriegst du einen 5K-Display auch deutlich, deutlich billiger, also mindestens halber Preis, mit dem gleichen Feature-Set. Du hast bloß kein Center-Stage.
Man hat kein Center-Stage und ja, es ist halt immer die Frage, wofür man es verwenden möchte.
Ja, genau. Was ist denn der Use-Case?
Hm? Genau, was ist denn der Use-Case? Also, ich sehe den Use Case tatsächlich schon. Warum? Weil es gibt einfach Anwendungsfälle, da braucht man einen sehr leistungsstarken Rechner, ist aber in, wie der Name schon sagt, in einem Studio-Setting. Also Audioaufnahmen in einem Tonstudio stationär, Fotografen, die ein Fotostudio haben, dort mit Lightroom dann ihre Bilder nachbearbeiten, Videoeditoren, Content-Creator.
Ja, genau, Content-Creator, Filmmaker,
3D-Kram,
3D-Spieleentwickler, also da gibt es ganz, ganz viele Use-Cases, genau. In my opinion. Also
ich glaube auch, dass das eine Lücke füllt von Menschen, die nicht diesen ultra krassen Mac Pro brauchen, weil der ultra krasse Mac Pro, der kostet halt irgendwie wenn man den gescheit ausstattet, 10.000 Euro aufwärts.
Und ist mittlerweile auch schlechter als der Mac Studio.
Schlechter, weil er noch nicht
auf M1 umgestellt ist.
Weil er noch nicht verarmifiziert ist. Und ich glaube, diese klassischen Mac-User, also die Audio-Leute, die Video-Leute, die Creatives dieser Welt, die werden dieses Rechnerchen sich kaufen. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Ich weiß nicht, ob der Markt so riesengroß ist, weil nicht jeder hat ein Audio-Recording-Studio, nicht jeder hat eine Grafikagentur.
Ja, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Du brauchst nur noch den Bildschirm.
Man braucht nur
noch
den Bildschirm, genau. Man kann jetzt seine Neumänner alle wegschmeißen, weil das der Bildschirm die tollen Mikrofone drin hat. Ich glaube schon, dass es sich unter den Professionals verkaufen wird.
Ich denke auch. Ich finde ihn tatsächlich verdammt ugly auf dem Tisch, einfach weil der richtig bulky ist, sieht richtig altbackend aus, finde ich zumindest. Das sieht wirklich aus wie so ein kleines NAS-System und weiß ich nicht, ob ich das auf einem Tisch stehen haben will.
Ja, aber ich glaube, also, das ist, schau mal, das MacBook Pro, sieht auch scheiße aus.
Ja, also aber ich finde es deutlich besser, weil wenn du jetzt mal vergleichst, ich finde auch, selbst wenn du so einen Cheese, wenn du jetzt sagst, du stellst dir so einen Cheese Grater, also so einen Mac Pro auf den Tisch, fände ich das ästhetischer als diesen dummen Klotz. Will ich einfach nur abgeben. Das ist jetzt auch nur die Ästhetik. Also was der dann an Leistung liefert, spricht wahrscheinlich für sich selbst, aber...
Ja, aber ich möchte nochmal, also mir ist es wirklich wichtig, dass ich das auch wertschätze, dass Apple nicht mehr so viel Energie investiert, die Dinger klein und handlich und optisch ansprechend zu machen, sondern in dem Bereich, der sich an die Professionals wendet, andere Schwerpunkte zu setzen.
Ja, das kann ich schon verstehen. Aber dann können sie ihn einfach auch gleich square machen, dann passt das Motherboard besser rein.
Ja, tatsächlich. Also da dann vielleicht einen anderen Formfaktor, der ein bisschen modularer ist, wäre sicherlich kein Fehler gewesen. Aber sie haben ja auch gesagt, der Mac Pro kommt noch und da bin ich mal gespannt, was da dann passieren wird.
Ich hätte einfach, weißt du, es sieht halt aus wie ein fetter Mac Mini. Und da kann man halt auch nicht dran vorbeireden, weil so sieht er halt einfach aus. Und ich hätte es, glaube ich, geil gefunden, hätte es ihn irgendwie ein bisschen abgeändert. Dass es ihn einfach unterscheidet oder so.
Ist er doch auch. Also machen wir uns nichts vor, die erfinden ja, das Rad
natürlich,
nicht neu.
Natürlich.
Also natürlich ist das in gewisser Weise das Layout von Mac Mini mit aufgeklebten Lüftern. Also klar. Und dieses die Rundung unten, die dann auch gleichzeitig der Einlass und Auslass für die Lüftung ist. Ja, so ist es.
Ja, ich werde ihn mir nicht holen, tatsächlich. Ich denke, du auch nicht.
Nee, also ich habe da tatsächlich keinen Use Case für.
Und ja, ich fand es aber sonst ganz, es war okay. Ich hätte was Besseres von dem Display erwartet, muss ich sagen.
Ja, vor allem für den Price-Tag. Also
ja,
das ist
richtig.
Einfach nicht konkurrenzfähig.
Also es ist nicht mal irgendwie curved oder so. Es ist nicht mal irgendwie, was weiß ich, 8K. Irgendwas halt. Ich meine, schön, dass es eine 12-Megapixel-Kamera und Center-Stage hat. Und irgendwie, ja, schöne Speaker. Aber ja, komm, also dann...
Ja, also dieses Display für 1.000 Euro, völlig fein, weißt du so?
Ja, dann
okay,
ist es noch vertretbar, es ist halt Apple teuer, aber
okay.
1.600
Dollar, also wahrscheinlich irgendwas so um die 1.800, 1.900 Euro, das ist einfach viel zu viel für ein 27 Zoll Display, das gefühlt jetzt keinen großen Unterschied macht zu dem Display, in das ich gerade reinschaue und das irgendwie 420 gekostet hat. Also absolut nicht nachvollziehbar.
Was mich interessiert hat, sie haben nichts über die Refresh Rate gesagt.
Ja, die wird wahrscheinlich
schlecht
sein.
Die wird 60 Hertz sein. Stell dir vor, das wäre noch ein Game Changer gewesen. Hättest du gesagt, 90 Hertz oder 120 Hertz, da hätte ich gesagt, okay, das ist krass, weil ein 4K-Display mit 90 Hertz mit irgendwie True Tone, was weiß ich, ihrem Liquid Retina Scheiß. Das wäre geil gewesen, aber naja.
So nicht.
Pustekuchen. Das war's mit der Keynote.
Kompakt in einer Stunde abgefrühstückt. Ich denke, das Studio-Line-Up wird uns noch die nächsten Jahre begleiten mit weiteren schönen Updates. Ich bin gespannt, was da passiert. Und das war die Apple Keynote und damit auch unser Thema der Woche. Und wir kommen jetzt zum Code der Woche, der eigentlich gar kein Code ist, aber trotzdem sehr viel mit Code,
zu tun hat. Ja.
Genau, denn man hat oft das Problem, dass man in Präsentationen vor allem Code zeigen möchte.
Ja.
Und da ist immer die Frage, wie macht man das und wo kriegt man jetzt so ein schönes Syntax-Highlighting her, weil das ist ja eigentlich das, was man haben möchte. Und wie formatiert man das denn und wie stellt man das denn da in seinen Präsentationen, damit auch jeder versteht, was da passiert und wie das denn aussieht. Und da gibt es verschiedene Produkte. Eines ist von ZApp und eines möchte ich jetzt vorstellen. Das ist nämlich Snappify.io und das funktioniert ziemlich einfach, nämlich man pastet den Code und gibt dem vielleicht noch einen Dateinamen und kann dann damit Code-Snippets generieren.
Ja, also ein weiteres Code-Snippet-Tool, da gibt es ja 8 Millionen. Also gefühlt sehe ich da jeden Tag ein neues. Was haben wir sonst immer benutzt? Petrify?
Petrify, genau. Wobei man da sagen muss, Snappify.io ist halt im Browser. Das heißt, es geht besonders schnell und besonders einfach.
Ja, ist halt die Frage. Ich muss sagen, um da einmal einen kleinen Gegenpol darzustellen, kann ich Code-Snap zusammengeschrieben in Visual Studio Code empfehlen. Das ist ein Add-on in Visual Studio Code und ist tatsächlich ziemlich praktisch, weil du öffnest quasi CodeSnap in Visual Studio Code, du markierst deinen Code und hast direkt das Snippet, ohne dass du es irgendwo reinpastest, weißt du? Ist nochmal ein bisschen schneller, aber hat nicht so viele Tools wie jetzt zum Beispiel Snappify.
Ja, ist ein bisschen ein anderer Use Case, wenn man dann halt in der IDE ohnehin ist. Ich packe das mal mit dazu, zu dem Code der Woche, gerne, dass man den Link ja auch hat. Vielleicht ist es an dieser Stelle auch ein bisschen eine Werbung oder eine Ermutigung, genau das zu tun, nämlich den Code, wenn man ihn in Präsentationen zeigen möchte, auch entsprechend zu formatieren. Weil ganz ehrlich, ich habe schon so viele Präsentationen gesehen, in denen die Leute mit Mühe und Not irgendwie eine feste, breite Schrift gefunden haben und da dann irgendwie, wenn noch irgendwie die Tonspur einen zulabert und irgendwie 1000 Informationen auf der Slide stehen, dann noch den Code ohne Syntax-Highlighting zu lesen, ist halt echt Mist.
Ja,
deshalb nehmt so ein Tool, das finden eure Zuhörer und Zuschauer bei den Präsentationen, bei den Meetups, bei den Kursen, bei den, was auch immer ihr mit Code macht, wesentlich besser. Und es ist einfach auch fairer und angenehmer für die Zuschauer.
Aber wenn ihr einem anderen Entwickler eine Frage stellt zum Code, das bitte nicht machen.
Genau, weil der andere Entwickler, der möchte das vielleicht selbst kopieren. Ausprobieren und kopieren und nutzt dadurch einfach die Formatierungsmöglichkeit zum Beispiel von Slack oder von Mattermost, in der man dann sagen kann, hey, das ist Code und ist Java oder der ist Bash oder der ist TypeScript und dann kriegt ihr das Syntax-Highlighting an dieser Stelle auch. Also ich glaube, nichts ist schlimmer als in einer nicht festen breite Schrift als Chat-Nachricht irgendwie eine riesige Exception oder eine wunderschöne Java-Klasse zu kriegen. Das macht dann auch keinen Spaß.
Ja. Kommen wir zum No-Code der Woche.
Der No-Code der Woche. Ich hatte es letztes Mal schon ein bisschen angeteasert.
Hast du eine Kapitelmarke gemacht?
Nein, habe ich noch nicht. Aber jetzt habe ich eine gemacht. Nice. Der No-Code der Woche. Ich habe einen Podcast gehört, den ich unglaublich gut fand. Und zwar war das tatsächlich getriggert durch eine neue Netflix-Serie, die über die Hochstaplerin Anna Delvey berichtet.
Okay.
Anna Delvey ist eine deutschstämmige Studentin, Hochstaplerin, die sich in New York als eine reiche Erbin ausgegeben hat und damit auf abenteuerliche Weise Millionen von Euro angeworben, betrogen, den Leuten abgezogen hat, um ein augenscheinliches Clubhouse oder so eine Artist-Community aufzubauen.
Ich dachte, du meintest schon die App.
Nee, fast. Unglaublich spannend. Und dazu gibt es einen schönen Podcast von der BBC, der ähnlich wie die Serie in einem dokumentarischen Stil diese Sache verfolgt und ich glaube in 4 oder 5 Episoden mit teilweise geschauspielerten Einlagen dokumentarisch aufarbeitet. Sehr spannend, sehr kurzweilig und hat ein bisschen, glaube ich, einen anderen Schlag, obwohl ich jetzt die Netflix-Serie nicht gesehen habe, weil da jetzt nicht so diese Anti-Heldin porträtiert wird, sondern schon eine Betrügerin, machen wir uns nichts vor, also jemand, der für ein paar Millionen Euro den Leuten Geld klaut, das ist eine Betrügerin und zeigt diese Story auf. Sehr unterhaltsam, sehr empfehlenswert, nette paar Stunden Unterhaltung.
Und ich habe auch einen No-Code der Woche, denn ich habe mal Podcast gehört.
Du hast Podcast gehört, du machst nicht nur Podcast, sondern du hörst auch.
Tatsächlich, es ist aber auch sehr selten, dass ich Podcast höre, weil ich finde immer keine Zeit dazu. Ich mache, wenn dann, immer irgendwas anderes und dann...
Was machst du denn beim Bügeln?
Ich bügel halt nicht.
Ach so, deswegen, ach jetzt?
Ja, ja. Aber ich habe einen Podcast gehört, während ich ein wenig gezockt habe. Ich habe nämlich Elden Ring gezockt. Auch eine Empfehlung, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Und zwar bin ich auf Spotify gegangen, habe einfach nach irgendwie empfohlene Podcasts und da war auf dem irgendwie das erste Ergebnis war dann Mordlust. Und zwar ist das ein True Crime Podcast von zwei sehr netten Damen, die, finde ich, sehr angenehme Stimmen einfach haben. Und die reden über verschiedenste True Crime Fälle mit ebenfalls Interviews mit Experten. Also die bereiten quasi ein Thema in einer Woche vor und stellen das dann quasi mit einem Skript vor, den Hergang und verschiedene Winkel, wie man die Geschichte quasi betrachtet und reden danach aber über einen bestimmten Punkt in dieser Story. Zum Beispiel ging es in einer Folge um Raub. Da ging es dann irgendwie um die Unterscheidung zwischen Raub und Diebstahl und haben dann darüber geredet, okay, wann ist es ein Raub, wann ist es ein Diebstahl und einfach sehr, sehr interessant über die einzelnen Fachbereiche da auch geredet und mit verschiedensten, also auch mit mehreren Experten tatsächlich interviewt und mit im Call und irgendwie mit in der Folge drin, Einschnitte, alles Mögliche, sehr, sehr gut recherchiert und einfach sehr, sehr unterhaltsam und interessant. Also die machen das auch nicht so mega, mega trocken, sondern bringen da auch ein bisschen Persönlichkeit rein, sind manchmal auch ein bisschen so lustig, aber nicht, um das ins Lächerliche zu ziehen, sondern eher als Comic Relief. Das sagen sie auch immer am Anfang der Folge und ich finde es einfach verdammt sympathisch und mega unterhaltsam.
Spannend, schaue ich vielleicht auch mal rein, weil ich bin durchaus ein True-Crime-Fan. Ist es besser als Zeitverbrechen? Ich glaube, wir hatten mal eine Folge gemeinsam im Auto gehört.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, es ist ein bisschen so situationsabhängig, je nachdem, was man gerade hören will.
Ja, also weil Zeitverbrechen ist schon sehr ernst tatsächlich.
Ja.
Ich höre mal rein, spannende Sache. Dann bleibt uns an dieser Stelle eigentlich nur zu sagen, gehabt euch wohl.
Genau.
Wir haben Stellen ausgeschrieben, auf die man sich bewerben kann.
Bei mir coffee.com/codeculture.
Genau, oder spendet euren Coffee doch diese Woche lieber an hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine. In diesem Sinne, tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.